Die Nachrichten von SRF um 17 Uhr mit Mario Sturni und diesen Themen. Marine Le Pen darf bei der nächsten Präsidentschaftswahl in Frankreich voraussichtlich nicht antreten, was das für ihre Partei bedeutet. Die Schweizer Armee übt mit Frankreich, nicht allen Parteien gefällt das. Und es fehlt an Rettungskräften, aber auch an Material. Die Lage in Myanmar 3 Tage nach dem verheerenden Erdbeben. Und die Wetteraussichten, morgen ist es ziemlich sonnig mit Biese und Höchstwerten um 12 Grad. Wenn in Frankreich übernächstes Jahr ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt wird, dann darf sie wohl nicht antreten. Marine Le Pen von der Rechtsaußenpartei Rassemblement National. Sie darf ab sofort für die nächsten 5 Jahre nicht für politische Ämter kandidieren. Das hat ein Gericht in Paris entschieden. Die Nichtwählbarkeit gilt ab sofort. Beim Prozess ging es um Veruntreuung von EU-Geldern. Die Partei stehe nun vor der Frage, wie es bei der Präsidentschaftskandidatur in 2 Jahren weitergehe, sagt Frankreich-Korrespondentin Miriam Mattis. Im Prinzip könnte Parteipräsident Jordan Bardella kandidieren, aber...
Das ist nicht so einfach, weil das Rassemblement National ganz, ganz klar hierarchisch strukturiert ist. Und zwar heißt das, dass Marine Le Pen einfach alle Fäden in der Hand hat und das schon seit langer Zeit und eben auch heute noch. Also was sie macht, das geschieht und da ist der Parteipräsident eigentlich gar nicht so wichtig.
Sagt Miriam Mattis in Paris. Das Urteil gegen Le Pen beinhaltet auch eine 4-jährige teilbedingte Haftstrafe. Ihr Anwalt hat inzwischen Berufung angekündigt. Die Schweizer Armee trainiert in diesem Jahr mehrmals intensive Gefechte mit französischen Panzer- und Artillerieverbänden. Die Übungen mit Frankreich sollen die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee stärken. Einige Sicherheitspolitiker reagieren mit Applaus auf die Trainings. Bei der SVP hält man sie für unnötig. Ruth Wittwer berichtet.
Mit gemeinsamen Schießübungen trainiert zum Beispiel ein Schweizer Panzerbataillon mit 2 französischen Einheiten das gemeinsame Schießen. Davon erhofft sich die Armee eine Verbesserung der Interoperabilität, die Zusammenarbeit mit anderen Systemen und Institutionen also. SVP-Sicherheitspolitiker Werner Salzmann sieht dabei die Neutralität in Gefahr.
Wenn man jetzt in dieser sicherheitspolitischen Lage mit Frankreich zusammen mit Artilleriewaffen Übungen durchführt, die eigentlich nichts mit Interoperabilität zu tun haben, aus meiner Sicht, dann kann man schon Fragen stellen, ist das eigentlich sinnvoll in dieser Zeit?
Die Zusammenarbeit mit anderen Streitkräften hält die Schweizer Armee jedoch für nötig. Bis November sollen weitere solche Einsätze stattfinden, etwa auf dem Simplon. Andere linke und bürgerliche Sicherheitspolitiker beurteilen solche Übungen als wichtig. Mittelständerätin Andrea Gmür.
Ich finde es auch richtig und wichtig, dass solche Übungen auch in der Schweiz stattfinden können. Die Neutralität wird immer berücksichtigt, aber wir müssen uns auf alle Eventualitäten leider vorbereiten.
Die gemeinsame militärische Übung mit Frankreich basiert auf einem bilateralen Abkommen von 2021.
Der Beitrag von Ruth Wittwer. Und weiter geht's jetzt mit Meldungen aus den Regionen. Der Zürcher Kantonsrat hat sich gegen Tempo 30 auf Hauptstrassen ausgesprochen. Das Ergebnis war knapp, mit 88 zu 87 Stimmen unterstützte der Kantonsrat die Mobilitätsinitiative. Diese kantonale Initiative aus Kreisen der SVP und der FDP verlangt, dass auf Hauptverkehrsachsen nur in Ausnahmefällen Tempo 30 möglich ist. Und wer im Kanton Freiburg auf die Jagd geht, soll nicht mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut haben. Dieser Meinung ist die Kantonsregierung. Sie hat sich für eine entsprechende Gesetzesänderung ausgesprochen. Da die Treffsicherheit der Jägerinnen und Jäger mit zu viel Alkohol im Blut beeinträchtigt sei, bestehe das Risiko, dass sie das Wild statt töteten, nur verletzten. Die Tiere müssten dann unnötig leiden, so die Freiburger Kantonsregierung. 3 Tage nach dem schweren Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der Toten im südostasiatischen Land auf über 2000 angestiegen. Noch immer suchen Rettungsteams nach Verschütteten und Vermissten. Manuel Risi berichtet.
In der Millionenstadt Mandalay haben Einsatzkräfte heute 4 Menschen gerettet aus eingestürzten Gebäuden. Das berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Unter den Geretteten seien auch eine Schwangere und ein Mädchen. Derweil ist die Zahl der bestätigten Todesopfer gestiegen auf 2056. Das teilte die Militärregierung von Myanmar mit. Sie spricht von mehr als 3.900 Verletzten und über 270 Vermissten. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig, berichtet die Zeitung Irrawaddy, die vor allem über Myanmar berichtet, auf ihrer Webseite. Unter anderem fehle es den Einsatzkräften im Bürgerkriegsland an der nötigen Ausrüstung, um Menschen unter den Trümmern zu bergen. Das Beben am vergangenen Freitag hatte eine Stärke von 7,7 und führte auch in Thailand zu Todesopfern und Schäden. Spürbar war es bis nach China. Seither kam es mehrfach zu leichteren Nachbeben.
Zu den Börsendaten übermittelt von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.596 Punkten und damit 1,9% im Minus. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum letzten Handelstag unverändert. Der Euro wird zu 95,53 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,45 Rappen. Und dann noch die Wetteraussichten. Morgen ist es ziemlich sonnig. Im Norden kommt starke Brise auf, in der Romandie mit Sturmböen. Die Höchstwerte erreichen 12 Grad im Norden und 17 im Süden. Das waren die Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Marisa Eckli.
SRF 2 Kultur mit Annelies Berger.
Ja, und gleich reden wir hier über ein Theaterstück, das am Theater Luzern Premiere gefeiert hat. Todreif heißt es. Es geht darum, wie sogenannte Verdingkinder auf dem Land schuften mussten und wie schwierig es ist, an diese Familiengeschichten zu kommen. Gleich nach Thierry Lang mit Band und mit unserem Theaterredaktor Andreas Kloy.
Thank you.
Celebration mit Thierry Lang und Harry Kenzig. Kinder der Landstraße, so der Titel eines Projektes der Stiftung Pro Juventute der 1920er Jahre bis in die 70er Jahre. Es ging dabei darum, Kinder aus unterprivilegierten Verhältnissen aus ihren Familien zu nehmen und bei fremden Familien zu platzieren. Kinder von Fahrenden, Jenischen und Sinti. Diesem üblen Kapitel der jüngsten Schweizer Geschichte widmet sich in Luzern nun ein Theaterabend. Todreif heißt er. Und ich bin jetzt verbunden mit Andreas Kloyi. Hallo, Andreas.
Hallo.
Du warst an der Premiere Todreif, das ist ein schönes, aber auch ein bisschen ein gruseliges Wort. Was bedeutet das eigentlich?
Eigentlich überhaupt nichts Gruseliges. Todreif ist ein Begriff aus der Landwirtschaft. Er bezeichnet Getreide, das so erntereif ist, dass sich die Körner von selbst lösen und die Halme verdorren. Im übertragenen Sinn lässt sich das hier im Stück jetzt auf die totgeschwiegenen Familiengeschichten übertragen, dass die sich aus ihren Kapseln sozusagen lösen.
Also es geht um eine Aufarbeitung, es geht um Familiengeschichten, die ans Licht sollen.
Genau, es gibt eine junge Frau, Mathilda, sie ist 17 und sie will erfahren, was es mit ihrem Vater Celio auf sich hat. Dazu interviewt sie seinen Freund aus Kindertagen, den alten Michael. Und so wie Mathilda nun die Geschichte Stück für Stück erfährt, lernen auch wir im Publikum sie nach und nach kennen. Wir können kurz reinhören.
Ich habe Fotos mitgebracht, von Papa und dir. Schau mal, das Stöckli im Hintergrund, das sieht ganz anders aus als heute.
Ja, das haben wir ausgebaut. Aber das war vor deiner Zeit.
Wo fängt meine Zeit denn an?
Zu meiner Zeit, da musste man viel mithelfen. Das heißt, musstest. Das war einfach so. Wenn du auf einem Bauernbetrieb gelebt hast, dann musstest du mithelfen. Da gab es viel Handarbeit, Rüben putzen und solches Zeug. Und das war eine gute Sache, weil man zusammengearbeitet hat. Man war nicht allein.
Also wir haben da reingehört in eine Szene aus Todreif am Luzerner Theater. Andreas, wenn ich das richtig verstanden habe, da wird zurückgeblickt, da erzählt einer von einer vergangenen ländlichen Welt. Das klingt eigentlich friedlich.
Ja, friedvoll, ja. Auf dem Hof von diesem Erzähler, von Michaels Familie, ist Celio aufgewachsen. Aber es ist kein verklärtes Bild. Es ist keine Gotthelf-Schweiz oder eine Albert-Anker-Schweiz, die die Autorin Fabienne Lehmann da auf die Bühne holt. Sondern es ist eine, in der die Bäuerinnen einander zum Beispiel den Rat weitergeben, niemals melken zu lernen. Denn wenn sie das nicht können, dann muss der Mann spätestens um 17 Uhr aus dem Wirtshaus heimkehren und in den Stall. Das ist ein sehr nüchterner Ton. Ja, es ist ein naturalistischer, nüchterner Ton. Das Bild einer ländlichen Schweiz, wie es nicht in der Tourismusbroschüre steht.
Und da spielt dann eben die Geschichte der Kinder der Landstraße mit hinein.
Der Vater von Mathilda, eben dieser Celio, das war ein Verdingbub, also ein fremdplatziertes Kind. Er glaubte, er sei ein Waisenkind. Brutalerweise hat man diesen Kindern, die aus ihren Familien gerissen wurden, dann oft gesagt, die Eltern seien tot, auch wenn es gar nicht wahr war. Es ist ein exemplarisches Schicksal.
Also das heißt, das Stück ist dokumentarisch. Die Autorin arbeitet mit historischen Quellen.
Es hat dokumentarische Anteile, zum Beispiel amtliche Verfügungen werden zitiert oder Regeln aus dem Kinderheim. Aber die Autorin verpflichtet das zu einer sehr anschaulichen Spurensuche. Die Wahrheit kommt eben nur stückweise ans Licht und vieles bleibt auch im Ungewissen und in der Andeutung. Zum Beispiel, was die Freunde Michael und Celio wirklich verbindet. Das ist schön, weil es einerseits Spannung erzeugt, fast wie im Krimi, andererseits, weil so viele Seiten offen bleiben und auch der Imagination der Zuschauenden überlassen bleiben.
Also du scheinst angetan zu sein. Kannst du es empfehlen? Soll man hingehen?
Ja, auf jeden Fall. Es kommen dann auch noch allegorische Figuren hinzu. Die Heimat, die Historia Helvetia, das ist eine schöne Idee, aber das überlädt das Fuder dann. Das sind zwar schöne Irritationsfiguren, aber sie sind zu wenig präsent, um wirklich eine neue Perspektive zu schaffen oder inhaltlich als Gegenspieler fungieren zu können. Aber wirklich ein neuer Ton ist dieser ungeschönte Naturalismus, dieser nüchterne Naturalismus, mit dem Fabienne Lehmann die bäuerliche Welt auf die Bühne holt.
Ja, vielen Dank, Andreas Kloyi. Also Todreif von Fabienne Lehmann läuft im Luzerner Theater und am Donnerstag kann man es wieder sehen und dann bis Mitte Mai. Musik. Joe Henderson, Herbie Hancock, Ron Carter und Jack DeJohnette, Lazy Afternoon. Familien, Familiengeheimnisse und das Erinnern, das sind die Themen, um die sich die Romane der deutschen Schriftstellerin Katharina Hagener drehen. Hagener ist Mitte 50 und bekannt wurde sie 2008 mit ihrem Debütroman «Der Geschmack von Apfelkernen». Ein Bestseller, der auch verfilmt wurde. Jetzt ist Katharina Hageners vierter Roman erschienen. Er heißt «Flusslinien». Und an welchem Fluss dieser neue Roman spielt, das verrät uns Literaturredaktorin Katja Schönherr.
Katharina Hagener lebt in Hamburg und dort spielt auch ihr neuer Roman «Flusslinien» an der Elbe. Zur Elbe haben die drei Hauptfiguren einen besonders engen Bezug. Immer wieder zieht es sie dorthin, ans Wasser. Und von dort blicken sie entweder in ihre Vergangenheit oder in ihre mögliche Zukunft. Da ist zum einen Margret. Sie ist 102. Früher war sie Stimmbildnerin, jetzt lebt sie in einem Seniorenheim. Jeden Tag lässt sie sich in den römischen Garten bringen, eine Parkanlage an der Elbe. Und dort, mit Blick auf den Fluss, erinnert sie sich an ihre Kindheit, an den Zweiten Weltkrieg, an ihre Liebhaber. Dann ist da Arthur, der junge Mann, der Margret jeden Tag zum Park fährt. Sein Hobby ist es, Sprachen zu erfinden und den Elbstrand mit einer Metallsonde abzusuchen. Und dann ist da noch Luzi, Margrets Enkelin. Sie hat die Schule geschmissen und ist von zu Hause abgehauen. Nun übernachtet sie allein in einem Rettungsschwimmerhäuschen am Fluss. An ihrer Großmutter Margret hängt sie sehr. Poetisch und nachdenklich führt Katharina Hagener am Anfang in den Roman hinein.
Margret hat gehört, es gibt eine Sprache, die hat ein Wort für jene Stille, die eintritt, nachdem der Besuch gegangen ist. Arthur hat ihr davon erzählt. Wer sonst? Er sitzt vorne und fährt sie, wie fast jeden Tag, das kurze Stück zum römischen Garten. Vielleicht gibt es auch eine Sprache mit einem Wort für die Stille, nachdem man ausgeatmet hat. Oder für die Stille, nachdem eine Geschichte zu Ende ist. Oder bevor sie beginnt. Als Luzi eben ging, hat sie die Tür zu Margrets Zimmer lautlos zugezogen. Jedenfalls konnte Margret kein Geräusch vernehmen. Wie es wohl sein wird, wenn sie gar nichts mehr hört.
Jede der drei Figuren treibt etwas um. Die betagte Margret wartet auf den Tod. Ihr junger Fahrer Arthur hadert mit einer Schuld. Lange bleibt unklar, mit welcher. Und Luzis Schulabbruch hat einen schwerwiegenden Grund. Nach und nach erfährt man mehr über die Geheimnisse dieser drei Menschen. Kapitelweise abwechselnd blickt man in ihre Leben hinein. Von Margret etwa erfährt man, dass sie den römischen Garten deshalb so gern aufsucht, weil er von einer Frau angelegt wurde, die die Liebhaberin ihrer Mutter war. Diese Landschaftsgärtnerin hieß Else Hoffer. Sie gab es wirklich. Ihre Geschichte wird von Hagener wie ein zweiter Roman im Roman erzählt. Mit seinen 400 Seiten hat Flusslinien auch Längen. Einige Stellen sind redundant, manche Erinnerungen wirken aufgebauscht. Die größte Schwäche liegt aber in den Dialogen. Sie wirken oft gekünstelt und unecht, vor allem zwischen Luzi und Arthur, zwischen denen sich allmählich eine Freundschaft anbahnt, vielleicht auch etwas mehr. Was einen trotz dieser Mankos am Roman hält, ist, wie Hagener ihre Figuren gezeichnet hat. Margret, Arthur, Luzi, die drei sind so sympathisch, dass man wissen will, wie es mit ihnen weitergeht. Besonders das Verhältnis zwischen Margret und ihrer Enkelin berührt. Luzi will Tätowiererin werden, Margret erlaubt Luzi, an ihrem alten Körper zu üben. Den Umriss des römischen Gartens möchte sie auf ihre Haut gezeichnet bekommen. Stich für Stich kommen sich Großmutter und Enkelin nun noch näher, als sie es ohnehin schon sind. Diese menschenwarmen Szenen bleiben am Ende hängen von diesem leider nicht immer überzeugenden Buch.
Das sagt Katja Schönherr über den neuen Roman von Katharina Hagener. «Flusslinien» heißt der Roman und ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Thank you.
love when it comes without a warning. Cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something.
Im Bossa Nova-Style und sehr cool, dieses Stück. Und ja, Billie Eilish ist cool. Bossa Nova, Billie Bossa Nova heißt das Stück.
Kulturnachrichten.
Zuerst zu einem Bild von Giovanni Segantini. L'eroe morto, das könnte möglicherweise NS-Raubkunst sein, Ruth Willi.
Das Bild gehört zur Riesensammlung von Bruno Stefanini, die aufgegangen ist in die Stiftung Kunst, Kultur und Geschichte, kurz SKKG. Die SKKG lässt die Herkunft ihrer Bestände seit 2 Jahren untersuchen und nun wurde klar, das Gemälde von Segantini gehörte möglicherweise früher zur Sammlung von Sigmund Valdes, einem Dresdner Juden, der unter der Nazi-Herrschaft verfolgt wurde und aus Deutschland fliehen musste. Die SKKG lässt Verdachtsfälle von einer unabhängigen Kommission beurteilen und gegebenenfalls ordnet diese Kommission eine faire und gerechte Lösung an. Das kann eine Rückgabe oder eine Abgeltung an die Nachfahren von Valdes bedeuten. Es ist nach einem Hodler und einem Böcklin das dritte verdächtige Gemälde aus der Sammlung von Bruno Stefanini. Beurteilungen gibt's noch keine.
Ich kenne dieses Bild nicht. Kannst du dazu noch was ganz kurz sagen?
Bei L'eroe morto handelt es sich nicht um ein besonders typisches Segantini-Bild. Es ist düster, keine hellflirrende Landschaft, sondern zeigt einen toten Mann in stark verkürzter Perspektive.
Sie hat Kinderbücher, Romane, Theaterstücke, Hörspiele und mehr geschrieben, die Österreicherin Barbara Frischmuth. Nun ist die umtriebige Schriftstellerin verstorben.
Angefangen hat sie nicht mit Schreiben, sondern mit Übersetzen. Aus dem Türkischen, aus dem Ungarischen. Es kamen Studien in Turkologie, Iranistik und Islamkunde dazu. Und in dieser Studienzeit fing sie an, Gedichte zu schreiben. Von dort aus weitete Frischmuth ihr Schreiben mehr und mehr aus auf verschiedene Gattungen. Zu ihren bekannteren Werken zählt die Klosterschule. Erst vor wenigen Wochen ist die Schönheit der Tag- und Nachtfalter erschienen. Am Sonntag nun ist Barbara Frischmuth im Alter von 83 Jahren verstorben. Thank you.
In tiefen Gefilden hält sie sich auf die Musikerin Esperanza Spalding. Wenn sie E-Bass spielt, umso heller ihre agile Stimme. Beides hörten wir eben im Titel «I Know You Know» mit Esperanza Spalding und Band. Stellen Sie sich auch immer wieder mal die Frage, was soll ich lesen? Es gibt so viele Bücher, welches lohnt sich denn nun wirklich? Da haben wir guten Rat bei SRF 2 Kultur. Monat für Monat kürt nämlich eine fachkundige Jury die 5 besten aktuellen Bücher. Und so entsteht die SRF-Bestenliste. Im April hat es zum Beispiel die Musikerin Sophie Hunger auf die Bestenliste geschafft. Die Singer-Songwriterin, die sich nun auch ans Schreiben von Literatur gewagt hat. Ihr Roman «Walzer für niemand» hat die Jury so überzeugt, dass er direkt auf Platz 2 der SRF-Bestenliste gelandet ist. Welche Romane noch darauf stehen und vor allem wer Platz 1 im April belegt, das können Sie nachschauen unter srf.ch/literatur. Ich verrate es jetzt noch gerade nicht.
Thank you. Guess I could stay a little longer, a night and some wine. We haven't seen each other for quite some time. Catch a glimpse of the city lights, they blaze like amber. I'm sure both of us remember. You look at me and smile, but I know in my heart, now's still time to part. 'Cause I still wanna see the world. 'Cause I still wanna see the world. 'Cause I still wanna see the world. 'Cause I still wanna see the world.
Mit ihrem Cello, einem Loopgerät und ihrer Stimme verwandelt sie sich auf der Bühne in ein One-Woman-Orchestra. Die Rede ist von Fatima Dan, die wir eben gehört haben. Seit über 10 Jahren ist sie solo unterwegs, hat mehrere Alben veröffentlicht und komponiert Musik für Film und Fernsehen. Und für den Soundtrack des Films Soul of a Beast wurde Fatima Dan sogar mit dem Schweizer Filmpreis für die beste Filmmusik ausgezeichnet. Und jetzt ist die Bielerin mit irischen Wurzeln wieder live zu erleben. Am Mittwoch, also übermorgen, gibt sie ein Konzert in der Villa Boveri in Baden. Und am Samstag dann ist sie in Zürich im Kulturcafé Whisper. Und dann sogar noch die Woche drauf, also am 10. April in der Herzbaracke im Hafen Rapperswil. Hier jetzt aber Piers Faccini, Born on the Wind. Time before
time before long.
Sufi-Dance wie die Derwische, die sich mit ihren Röcken und Hüten bis in die Unendlichkeit drehen. Der Pianist André Manoukian, armenischer Abstimmung, hier mit diesem treibenden Sound.
Die Nachrichten von SRF um 6 mit Olivia Limacher und das sind unsere Themen. Der Schuldspruch gegen die französische Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen. Wie die Reaktionen darauf ausfallen in der französischen Politik. Der Bundesrat will nationalsozialistische Symbole wie Hitlergruß und Hakenkreuz in der Schweiz verbieten. Gleicher Meinung sind die meisten Parteien, Kantone und Verbände. Und das Wetter am Morgen ist es ziemlich sonnig mit Bise und Höchstwerten um 12 Grad. Das Urteil gegen die französische Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen schlägt in unserem Nachbarland hohe Wellen. Le Pen darf ab sofort für die nächsten 5 Jahre nicht für politische Ämter kandidieren. Das hat ein Gericht in Paris entschieden. Beim Prozess ging es um Veruntreuung von EU-Geldern. Damit kann Le Pen wohl nicht für die französische Präsidentschaft kandidieren. Die Reaktionen in der französischen Politik fallen unterschiedlich aus, fasst Auslandredaktor Philipp Scholkmann zusammen.
Tatsächlich gibt es bis in die Mitte der französischen Politlandschaft kritische Stimmen. Tenor, man müsse Marine Le Pen an der Urne schlagen, nicht vor Gericht. Doch das blendet aus, dass die französischen Gesetze die Veruntreuung von öffentlichen Geldern mit Unwählbarkeit koppeln, die Politik diese Strenge ausdrücklich wollte, so die Position zur Linken. Einziger Trost für Marine Le Pen, das Mandat als Fraktionsvorsitzende im französischen Parlament bleibt ihr erhalten. Sie wird es weiter lautstark als Tribüne zu nutzen wissen.
Das Urteil gegen Le Pen beinhaltet auch eine 4-jährige teilbedingte Haftstrafe. Ihr Anwalt hat inzwischen Berufung angekündigt. 3 Tage nach dem schweren Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der Toten im südostasiatischen Land auf über 2000 gestiegen. Noch immer suchen Rettungsteams nach Verschütteten und Vermissten. Manuel Risi berichtet.
In der Millionenstadt Mandalay haben Einsatzkräfte heute 4 Menschen gerettet aus eingestürzten Gebäuden. Das berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Unter den Geretteten seien auch eine Schwangere und ein Mädchen. Derweil ist die Zahl der bestätigten Todesopfer gestiegen auf 2056. Das teilte die